Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext für heute, der steht in der Apostelgeschichte 2, Vers 41 bis 47. Ein Text, den wir schon öfters mal hier hatten. Aber ich will euch heute versuchen, mal eine andere Brille dazu aufzusetzen. Doch lasst ihn uns erstmal gemeinsam lesen. Es ist nach Pfingsten, Predigt von Petrus, nachdem die Gemeinde, also viele in Jerusalem fragten, was ist denn hier los? Warum seid ihr alle so aufgebracht, ihr lieben Jünger? Und warum redet ihr so wirr in verschiedenen Zungen? Und warum lobt ihr Gott? Und was ist da eigentlich? Dann predigt Petrus. Und dann ereignet sich Folgendes. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig oder auch beharrlich in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeit mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige, ja. Amen. Wenn ihr schon mal Leute erzählen hören habt, ich war auf einer Hochzeit, dann habt ihr vielleicht das auch mal gehört, dass man Fragen an diese Person stand. Aber was ich selber kaum erlebt habe, ist, dass die Frage kam, hey, wie sah denn der Bräutigam aus? Irgendwie fragt fast alle Welt immer, und, wie war die Braut? Wie sah sie aus? Erzähl mir, welches Kleid und überhaupt und was da alles so mitschwingt. Und auch schon die Kinnings, ne, die Mädels, die wollen immer schon ziemlich früh eine Braut sein und so, das ist eine tolle Sache. Aber es ist weniger, dass die Jungs sagen, oh cool, ein Bräutigam sein. Das ist irgendwie die Interessen woanders. Warum ist der Fokus auf der Braut, ne? Also die anzuschauen. Und der Fokus bei einer Hochzeit. Als ich diesen Text das erste Mal gelesen habe oder mehrmals dann gelesen habe, habe ich gedacht, ey, wir nehmen mal dieses Thema. Weil mir kommt es so vor, als ob hier wir einen Blick auf die Braut werfen dürfen. Das ereignet sich hier. Eine Braut ist ja was ganz Besonderes. Ich selber war ja noch nie eine Braut, aber wir Männer, wir müssen auch versuchen, uns da ein bisschen hineinzuversetzen. Warum? Das kommt noch. Aber so eine Braut ist ja eine Besonderheit. Auch wir Männer, wir holen uns dann einen Anzug und so, ne? Auch vielleicht mal eine Krawatte, wenn es denn sein muss. Und aber wenn ich gucke, wie viel Zeit so wie Frauen da verbringen, ne? Da habe ich alle möglichen Sachen erledigt, während da noch geschmückt und dekoriert wird, nochmal zum Friseur und hier, das ist eine richtige Zeremonie, die sich da ereignet. Und früher war das noch mehr, ne? Wahrscheinlich. Die Frau wurde hergerichtet, machte sich selber hübsch, bereitete sich vor und dann die Hochzeit. Lass uns noch mal kurz einen Blick in die Geschichte werfen, dass wenn die Leute damals, vor 2000 Jahren, die Braut hörten, was sie wahrscheinlich auch damit verbunden haben, das ist gut, immer so ein bisschen im Blick zu haben von dem, was wir gleich machen werden, wenn wir einen Blick auf die Braut, nämlich von Jesus, werfen werden. Damals war es so, in der Regel konnte immer anders sein, dass irgendwann eine Vereinbarung getroffen worden ist. Ein Mann kam, entweder sah eine Frau und sagte, ich will sie heiraten, oder die Eltern wurden sich einig, diese Frau soll zu diesem Mann gehören. Es gab verschiedene Wege, jedenfalls wenn das klar war, wenn ein Vertrag geschlossen wurde, eine Verlobung sozusagen eingegangen wurde, dann wurde die Frau schon ihm versprochen. Auch wenn noch keine Hochzeit erfolgt ist. Und dann zog der Mann davon und richtete sozusagen alles her für die Hochzeit. Er bereitete das Haus, sorgte dafür sozusagen, dass ein gutes, gesichertes Umfeld entstehen konnte, wo dann Familie und so heranwachsen konnte. In dieser Zwischenzeit wusste die Frau schon, zu wem sie gehörte. wusste schon, sie wird zu dieser Familie gehören, hielt dieser Person, dem Mann, die Treue. Und wenn er diese Treue brach, wenn sie diese Treue brach, das heißt, sich einem anderen Mann zuwendete, dann war das schon wie Ehebruch. Klammer auf, Weihnachtsgeschichte? Ja, da können wir das. Ne? Also anvertrauten Weibe, wie Maria, das muss so der Zustand gewesen sein. Ne? Nun gut, Klammer zu. Also sie war schon versprochen, manchmal gab es vielleicht auch eine Geschenkübergabe schon. Ne? Bei uns kommt dann sozusagen auch schon ein Ring, noch nicht der Trauring, der Ehering, aber bei uns gibt es ja auch so ein cooles Symbol. Du gehörst schon zu mir, ich gehöre schon zu dir. Du kriegst einen Verlobungsring an der Hand. Es wird schon besiegelt mit etwas. Es ist faszinierend, was da alles so mitschwingt. Und dann in dieser Zwischenzeit, müsst ihr euch vorstellen, die Frau, sie denkt ja schon an den, der da kommen wird, wo sie hinkommt. Und sie bereitet sich langsam darauf vor. Es ist ja nicht nur, dass sie abwartet, sondern sie fiebert darauf hin, ihrem Bräutigam zu gefallen. Vielleicht überlegt sie sich auch, um was für eine Familie komme ich da rein? Was ist das eigentlich da für ein Typ? Was wird erwartet? Oder auf was freue ich mich? Bis dann die Hochzeit kommt. Der Bräutigam kommt, holt die Frau. Und während sie dann sozusagen da in dieses Bräutigamhaus kommen, wird dann ordentlich gefeiert. Damals länger als bei uns. Nur mal ein Tag, nur mal ein Wochenende. Eine ganze Woche mindestens wurde gefeiert. Soweit ich weiß, sogar ja, eine Woche, vielleicht sogar länger. Ich denke mal an eine Woche, weil da schwingt auch was mit. 7 Tage mindestens feiern. 7 ist die Tage, die Zahl der Vollendung in der Bibel. Ist doch auch spannend, oder? Wenn die Hochzeitszeremonien das schon ausdrucken. Vollendung. Natürlich, das Leben geht dann noch weiter, aber es ist etwas Besonderes. Nun lesen wir im Epheser 5, die Bibelstelle habe ich nicht, jetzt müsst ihr gut zuhören, habe ich nicht auf Folie, dass der gute Paulus schreibt, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Oh ja, ist groß, ne? Sämtliche Filme drehen darum, Romane, sonst was. Also dieses Geheimnis ist groß und was da so mitschwingt, das können wir nachempfinden. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Der sagt, großartige Sache. Was ich da vor Augen habe, ist Jesus und seine Gemeinde, seine Braut. Das Symbol der Braut kommt immer wieder vor. Wir haben es vorhin gehört in der Offenbarungstext. Und jetzt lasst uns doch mal diesen Text hier lesen und sehen, als die Braut Christi wird vorgestellt. Da ist jemand gekommen, nämlich Gott selbst in seinem Sohn, und hat sich jemanden erkauft. Wir sagen das manchmal so, ne? Jesus ist gekommen, um sich seinem Menschen zu erkaufen, er hat das Lösegeld bezahlt. Aber jetzt hört er es doch mal nicht als Lösegeld, sondern als er hat einen Brautpreis bezahlt. Und hat sich jemanden geworben. Und die gehören zur neuen Familie. Und diese neue Familie sozusagen, diese Braut, die sich da formiert, die kommt das erste Mal nach Pfingsten sozusagen zusammen. Sie warten auf den, der wiederkommen wird, um sie in ihre Heimat zu führen. Und sie wissen, dem sind wir versprochen. Und ihr Herzen sind zugeneigt. Und wenn ihr so diesen Text mal lest und anschaut und wir das machen wollen, dann lasst uns mal dieses Bild der Braut, die auf ihren Bräutigam hinfiebert, in den Blick nehmen. Da heißt es, und sie blieben beständig, beharrlich in der Lehre der Apostel. Man überliest manchmal solche Worte und ich will mal ja gerade jetzt auch auf solche Worte mal ein Bild legen. Ja, der Text wird ja oft genommen, das ist eine super Sache, um Gemeindeaufbaukonzepte zu entwickeln, das gehört zu einer Gemeinde. Das ist immer ein bisschen nüchtern, vielleicht auch ein bisschen berührend, aber lasst mal auf der emotionalen, auf der staunenden Ebene gucken. So eine Braut guckst du ja auch nicht an und sagst, ah, Spitzenkleid, ja, da, dieses Muster, klar, so, sondern du staunst. Ne? Also wir staunen jetzt mal ein bisschen. Beständig, ist ja auch ganz klar, beharrlich. Auf Dauer ausgelegt. Niemand sagt, ich gehe jetzt einen Ehebund ein, du aber nur dann, wenn ich Lust habe. Und dann mal nicht. Ich setze dann immer aus. Nee, so ein Bund ist auf Dauer, beständig, beharrlich. Deswegen ist das, was sie taten und wie sie es taten, es ist auf Beharrlichkeit ausgelegt, Beständigkeit. Das ist das Erste, was uns hier trifft sozusagen in diesem Text. Ein Wort, das wir schnell überlesen. Aber es macht Sinn, wenn sie sich verstanden haben als dem sie gehören. Weil das bleibt, egal was jetzt kommt. Und später lesen wir in diesem Text das Wort täglich. Auch das, sie haben nicht gesagt, eher Sonntag oder am Schabbat, am Samstag, da bin ich, oh danke, räusper ich mich so oft, ja. Das Vielen Dank, das ist sehr lieb und aufmerksam. Ich hoffe, es wird auch besser. Niemand hat dann gesagt, ja, oder sagt, okay, also ich nehme dich gerne als Mann, ich nehme dich gerne als Frau, aber du, pass auf, Sonntag, klar, aber unter der Woche bin ich Single. Ich sage, ja, super, super Hochzeit, das macht doch keiner. Und so ist es auch bei Christen, Leute. Wenn sie einen Bund eingehen und sich sehen als dem sie gehören, das ist doch Quatsch, wenn man sagen würde, hey, sonntags, klar, sonntags bin ich Christ und dann bin ich wieder ich. Und ich denke mal, wie leben wir eigentlich? Und schon diese Worte, beharrlich, auf Ausdauer ausgelegt. Und dann täglich lebten sie das. Ist ja auch logisch, wenn man sich als einen Partner versteht. Wenn man natürlich das als Religion wahrnimmt, als eine Übung, eine geistliche Sache, die ich mir antrainiere, damit ich selber weiterkomme. Ja, dann schaltest du es an oder aus, wie du es gerade brauchst. Aber wenn es hier um Beziehung geht, meine Lieben, das ist was anderes. Zumal es noch um einen Bund geht. Dann ist täglich dran. Und sie waren täglich deswegen zusammen, weil sie sich als die Braut Christi verstanden haben. Okay, das ist sozusagen das Wie. Beharrlich, täglich. Wir kommen auch noch ein anderes Wie, eine Auswirkung zu tun. Aber was haben sie getan? Dann lasst uns drei Sachen anschauen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel. Das hört sich jetzt so starr an, ne? Lehre der Apostel, das heißt, sie halten zu, was die Jünger Jesu zu erzählen hatten. Und das täglich, beständig, immer wieder. Warum? Nun, man könnte ganz nüchtern sagen, das hat doch Jesus schon gemacht. Der hat seinen jüngeren Leuten erzählt, hier Schrift, alte Schrift, altes Testament, weist schon auf das Neue Testament, weist auf mich. Schriftbeweise führen. Haben sie bestimmt gemacht, haben sie zu Genüge gemacht. Guckt, das, was geschehen ist, das musste so geschehen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, damals haben die Leute, die Pharisäer, die frommen Leute gefragt, wie soll ich leben? Nun sind die Pharisäer nicht mal an erster Stelle, sondern Jesus. Und dann fragten sie natürlich, wie will der Typ, dass wir leben? Also die Frage nach dem Leben, ganz praktisch. Und weil er nicht mehr ganz so greifbar war, fragten sie die natürlich, die nah dran waren, fragten, wie sollen wir leben? Was heißt das? Und sie überlegten. Deswegen blieben sie dran, weil sie das wissen wollten. Doch vor allen Dingen, und das trifft mich am meisten, hey, wenn die Braut in Kontakt mit ihrem Zukünftigen ist, weil sie wartet, in Korrespondenz tritt, ob per Brief, per Handy, per Telefon, per FaceTime, keine Ahnung, dann doch nicht, weil sie nüchtern wissen will, wie sie in Zukunft leben soll. Sie will die Worte hören, sie will nur die Sprache hören, sie will ihn hören. Versteht ihr? Ein Wort nur. Und dann nimmt sie diese Worte mit in den Alltag. Sie liest den Brief und dann nimmt sie ihn und lernt ihn auswendig. Und man nimmt so Sachen mit und dann nimmt man sie mit in den Alltag. Und diese Worte, die beflügeln. Und die sind kräftig, weil es Worte von ihm sind. Nicht erst die Auslegung der Worte machen sie besonders. Sorry, wie verstehen wir denn Christsein mittlerweile? Also wir denken, ja, erst unsere Interpretation, erst unsere Auslegung. Erst wenn wir darüber nachsinnen, dann verleihen wir diesen Worten Kraft. Nein! Diese Worte haben Kraft, weil sie von dem kommen, dem einen, dem unser Herz gehört und dessen Herz uns gehört. Und sie als diese zu hören, Worte von ihm, vom Bräutigam. Mehr brauche ich nicht, ich muss doch erstmal nur ihn reden hören, das tut schon meiner Seele gut. Ist ja fast egal, was er sagt, nein, nicht ganz, ne? Also ist schon auch gut, was er sagt. Aber versteht ihr? Wenn ihr das Bild hört, da sind Leute aufgewacht. Sie haben Jesus als ihren Retter, als ihren frei erlebt, der sie in eine neue Familie, in eine neue Wirklichkeit hineingeholt hat. Und jetzt hören sie seine Stimme und sie wollen das hören von denen. Und deswegen waren sie täglich dabei. Deswegen hat man ihnen nicht gesagt, als guter Christ musst du aber täglich die Lehre der Apostel hören. Nein, sie sind gekommen, weil sie ihn hören wollten, Worte von ihm. Mann, meine Seele hat ihn erkannt. Das ist mein Herr, mein Erlöser. Erzählt mir, so viel ihr noch wisst von dem, sagt's mir. Und ich lerne es auswendig, ich nehme es mit. Weil ich brauche seine Worte, weil er mich berührt hat. Man hört es ganz anders. Und selbst wenn du nicht alles verstehst in dieser Bibel, nicht alle Hintergründe bist, ist egal. Fang noch an zu lesen. Als seine Worte an dich. Und schon das wird was mit dir machen. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, weil sie ihn, den Bräutigam, gehört haben. Und als nächstes im Gebet, nicht nüchtern, und sie übten Frömmigkeit. Natürlich, Spiritualität, sie mussten auch beten, es ist wichtig für dich. Nein, das ist die Antwort. Sie lasen, also vielmehr da mal hören, das war ja noch mündliche Übertragung. Und dann antworten sie, traten in Kontakt mit dem einen, wendeten sich ihm zu. Und da gab es keine Aufforderung dazu, das war ein Wunsch, ein Sehnen. Und wenn man das so liest, merkt ihr, wie sich auf einmal das Bild einer Braut da zeichnet? Wie schön es ist, wie man staunen kann über dieses unsere ersten Geschwister, wie sie da zusammenkommen. Beten heißt einfach, die Gegenwart dessen zu suchen, der mich liebt. Manchmal nur seinen Blick auf mich ruhen zu lassen. Sich freuen an ihm und ihn ansehen. Manchmal auch das auszudrücken, was mich beschäftigt. Aber es geht um Begegnung. Und sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Auch hier, wir lesen nichts davon, wie wichtig die Gemeinschaft ist. Und dass sie doch bitte jetzt Kirchen und Gemeinden gründen sollen. Und dass sie sich so zusammentun sollen. Da gibt es keine Aufforderung. Das taten sie. Sie suchten einander die Gemeinschaft. Damals war es nicht so, dass die dann sagten, okay, Glaube ist Privatsache, ich gehe jetzt meinen Weg mit meinem Herrn. Nein, sie suchten einander. Warum? Ich habe versucht zu überlegen, was heißt das in diesem Bild? Nun, wenn ihr Leuten begegnet, die einander zum Beispiel ein großes Idol verehren, ne, dann fügen die sich auch oft zusammen. Zum Beispiel ein Musikstar, ne? Da sind die ganzen Groupies da zusammen und sagen, oh ja, und dann kann ich miteinander teilen. Ist vielleicht nicht das beste Bild, ne? Aber so ähnlich. Jetzt stellt euch vor, das ist halt bei der Braut schwierig hier in diesem Fall, weil es viele sind, das können wir uns immer schlecht vorstellen, aber die sind berührt von einer Person. Das ist ihre Gemeinsamkeit. Und so haben sie den Wunsch, einander zu treffen, weil sie wissen, ah, da begegnet mir genau diese Liebe, diese Zuneigung, diese Freude, die ich auch in mir habe. Und, oh Mann, geteilte Freude ist ja doppelte Freude. Und deswegen möchte ich das gerne erleben, wie die anderen das auch sehen, wie sie ihn sehen. Und mich darüber austauschen, weil die verstehen das, was in mir ist. Deswegen, ich habe eine Sehnsucht danach. Oder hört es auf dem Ebene der Familie. Ist ein bisschen weiter. Aber im Prinzip das. Sie erfahren sich als Geschwister, als Schwestern und Brüder. Sie sind eins geworden, egal wo sie herkamen. Und sie hat jetzt etwas verbunden, was noch viel, viel stärker war als nur Sympathie oder ein gemeinsames Hobby. Sie wussten, sie sind eins, weil sie auf ihn ausgerichtet sind. Und so sehnten sie sich danach, gemeinsam da zusammenzukommen. Sie blieben beständig in der Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft nebenbei, habe ich das schon? Nee. Äußerte sich, dass sie gemeinsam beteten, lobten und priesen. Und vor allen Dingen nehmt es hin als eine Lebensgemeinschaft. Wenn wir hier lesen, sie hatten auch alles gemeinsam. Und sie teilten ihren Besitz. Das war nicht nur, wir kommen mal sonntags zusammen hier. Also ich schätze euch sehr und es ist schön, euch zu sehen. Aber versteht ihr, das ging da über unseres noch weit hinaus. Die verstanden ihren Besitz als eine Einheit. Warum? Na guck mal, wenn du heiratest, dann nimmst du deinen Besitz in die Ehe und wenn du nicht gerade einen Ehevertrag machst, der das regelt, dass alles bei jedem bleibt, dann schmeißt du alles zusammen. Nun, die haben alles diesen Bräutigam da. Ja, wussten, was ich mitbringe, das geht damit in diese Ehe. Na, das haben die anderen auch gemacht. Und damit wussten die, es ist jetzt alles ein Topf. Mein Besitz ist der Besitz aller, weil er die Mitte ist und er darüber verfügen darf. Nicht mehr meins, das ist unser. Und so haben sie einander verstanden. Vielleicht haben sie nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Das überlasst den Theologen, können sie darüber nachdenken. Ob es immer clever war, was sie ja gemacht haben, wie sie es ausgeteilt haben. Und ob sie es nicht hätten besser anlegen sollen und so. Das ist nicht unsere Frage. Es geht um die Herzenshaltung, versteht ihr? Zu staunen, zu sehen, wow, wir sind eins. Und es ist natürlich, dass wir es teilen. Mich berührt das zu sehen. Und Leute, gerade in unserer westlichen Welt, finde ich, ist das eine große Sache. Wir teilen ja gerne und hier und da, sind auch großzügig und so, aber eigentlich, wenn es ans Geld geht, Leute, da wissen wir, dann geht es ans Eingemachte. Wenn wir das zusammenlegen, das ist schon was Besonderes. Entschuldigung, sogar bei uns in den Ehen ja mittlerweile was Besonderes. Und hier sind das nicht Leute, die verheiratet sind, sondern sich in Christus als Einheit sahen. Wildfremde Menschen, die sich noch nie begegnet sind, verstanden ihren Besitz als eins. Und sie feierten zusammen, aßen zusammen, auch das täglich. Lebensgemeinschaft, nicht nur Glaubensgemeinschaft, Lebensgemeinschaft. Lasst uns immer auch darüber ein bisschen staunen, dass der Herr unser Herz berührt. Vielleicht will er uns auch ein bisschen dahin treiben, ne? Noch zwei Sachen sind mir aufgefallen. Es sind noch ganz viele Sachen, aber zwei Sachen wollte ich mir mit hineinnehmen. Dann steht da aber auch, und es kam Furcht über ihre Seelen. Und es geschahen viele Wunder und Zeichen. Und später heißt es, und der Herr, das steht für Jesus, fügte jeden Tag neue Leute hinzu. Furcht? Hatten sie Angst? Nee. Liebe treibt die Furcht aus. Das ist nicht Angst, es ist Ehrfurcht. Und genau das ist kombiniert ist mit Wunder und Zeichen und der Herr fügt hinzu, zeigt, weil Gott hier wirklich am Wirken war. Der Bräutigam war nicht mehr sichtbar, aber er war zum Greifen nah. Er war eine Wirklichkeit für sie. Der war nicht nur ein theologischer Gedanke, nicht nur eine schöne Erlösungslehre, die du meditieren musst, dann tut es dir gut. Hier war der lebendige Herr am Wirken. Und das verschlug ihm manchmal den Atem. Und ich denke wieder, wow. Da träumt man doch. Was für ein Bild von Kirche, von christlicher Gemeinschaft. Und trotzdem, in dem Zusammenhang steht immer gleich auch und Freude. Und immer, wenn sie zusammenkamen, nicht nur Ehrfurcht, sondern Freude. Taucht hier in diesem Text ganz stark auf. Und ich glaube und ich vermute, es gehört beides zusammen. Nimmst du die Ehrfurcht, nimmst du auch die tiefe Freude. Ich glaube, es gehört zusammen, dieses Staunen und dieses, oh, Gott ist da und trotzdem eine tiefe Freude an der Gemeinschaft untereinander und an ihm. Mich bewegen diese Verse und zu sehen. Und ja, das ist doch wie eine Braut. Gespannt auf das, was kommt. Stellt euch vor, in eine Familie, wo sie es noch nicht ist. Was für Gefüge kommt sie da hinein? Und trotzdem eine große Vorfreude auf das, was an neue Wirklichkeit auf sie wartet. Ich will schließen mit einer Geschichte. Es war einmal ein Kaufmann. Er war bekannt dafür, dass er gute Geschäfte machte, aber er war ein grober Kaufmann. Harter Typ, erreichte auch viel. Reich. Und eines Tages kam der Prinz des Landes zu ihm, damit sie Verhandlungen machten und mussten reden über manche Geschäfte. Und während sie da zusammen saßen, der Prinz und der Kaufmann, kam eine Frau rein und sie diente. Sie diente den beiden, brachte das Essen, stolperte, fiel was runter. Der Kaufmann regte sich auf und beschimpfte sie. Und eine schon unscheinbare Frau, gebrochen, unsicher, am liebsten unscheinbar, wollte am besten verschwinden. Der Prinz fragte den Kaufmann, wer ist diese Frau? Das ist meine Tochter. Und dann sagte der Prinz, möchte sie heiraten. Und dann sagte der Kaufmann, lachte sich kaputt. Aber der Prinz blieb ernst und er sagte, ich bezahle dir dafür als Brautpreis 100 Kamele. Da verschlug es ihm fast die Sprache, dem Kaufmann. Er sagte, 100 Kamele ist ein Vermögen. Ich würde sie dir für 5 Hühner geben. Die ist nichts wert. Doch der Prinz, der blieb dabei. Er sagte, machen wir es fest, 100 Kamele. Dann wendete er sich dieser Frau zu, die erst hörte und das andere gehört hatte und sagte, ich werde kommen und dich holen. Wenn alles bereitet ist und ich meiner Familie davon erzählt habe, ich lasse meinen treuesten Diener dir hier. Ich werde dir immer wieder schreiben und du kannst immer wieder über ihn Kontakt zu mir aufnehmen. Diese Frau hatte noch nie so eine Freude, so eine Liebe, so eine Wertschätzung erfahren. Und in den nächsten Tagen und Wochen des Wartens auf ihren Bräutigam hielt sie immer Kontakt zu dem Bräutigam. Und es veränderte sie. Sie war fasziniert von der neuen Kultur des Redens und des Denkens über sie und über die Welt. Die Wertschätzung machte sie freier. Und der Kaufmann beobachtete eine Veränderung, dass diese hässliche, gedückte, die gebrochene Gestalt auf einmal an Selbstbewusstsein gewann, schöner wurde, anfing zu strahlen, heil wurde. Und diese Frau, sie bereitete sich darauf vor, freute sich. Anstatt Gebrochenheit kam Freude ins Leben und trotzdem auch eine Ehrfurcht, ein Gespanntsein darauf, wie wird das sein, am Königshof dem großen König zu begegnen? In einem Umfeld, wo was ich mir nicht ausmalen kann, da zu wohnen. Doch die Liebe des Prinzen und das Wissen, ich bin gewollt und ich gehöre eigentlich dahin, ja, ließ es immer wieder überlagern und große Freude durchbrechen. Wisst ihr, ihr seid diese Braut, erkauft mit einem großen Brautpreis, gewollt und einer Zukunft entgegen, die ihr euch gar nicht vorstellen könnt. Aber schon dieses Bewusstsein, in dieser Verbindung zu leben, wird jetzt schon alles anders machen. Egal, wo du herkommst und die Stimmen, wo du herkommst, über dich sprechen. Die Stimme aus der Zukunft, dessen, der dich holt. Lasst uns die hören. Lasst uns in seiner Gegenwart leben. Amen.